Wir haben ja normalerweise einen Anbetungsteil auch in unserem Gottesdienst. Wir singen Lieder, wir preisen Gott, aber wir haben so viel gehört heute, dass ich sage, es fehlt so ein bisschen was. Ich werde nicht singen, aber wir haben Gott miteinander wirklich gepriesen in dem, was wir gehört haben. Es ist wunderbar. Man kann einfach nur sagen, Gott ist groß. Wir fangen an mit Nachfolge. Das ist ein ganz spannendes, ganz interessantes Thema. Nachfolge, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das Wort hört, Nachfolge, was das bei euch auslöst. Vielleicht was Positives, vielleicht da, was du sagst, oder wie immer das dann auch ausschaut. Wir haben einen Bibeltext heute, der mehr als das Thema Nachfolge umfasst. Und ich möchte den Text lesen aus der neuen Lebensübersetzung. Und da geht es um die Verse aus Markus von Kapitel 8, 31 bis 9, 1. Da sprach Jesus mit ihnen zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn viel Schlimmes erleiden müsse und von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und 3 Tage später wieder auferstehen. Als er jedoch so offen mit seinen Jüngern darüber sprach, nahm Petrus ihn beiseite und bedrängte ihn, doch nicht so zu sprechen. Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus scharf zurecht. Fort mit dir, Satan, du betrachtest alles nur aus menschlicher Sicht und nicht aus der Sicht Gottes. Dann rief er seine Jünger und die Menge zu sich. Wenn jemand mir nachfolgen will, sagte er, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verliert, gewinnt dabei, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Gibt es etwas Wertvolleres als die Seele? Wenn sich ein Mensch in dieser treulosen und sündigen Zeit für mich oder meine Botschaft schämt, für den wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Und ich erfuhr fort, ich versichere euch, einige von euch, die jetzt hier stehen, werden nicht sterben, ehe sie das Reich Gottes in seiner Macht kommen sehen. Ja, Herr, wir wollen von dir was erwarten, auch für diese heutige Predigt. Wir wollen erwarten, dass du uns ansprichst, dass wir merken, wie wunderbar und wie gut du bist, wie lieb du uns hast und wie wichtig es dir ist, dass wir dir nachfolgen, dass wir deine Kinder sind, dass wir das tun, was du von uns haben möchtest. Amen. Das Thema Nachfolge, ich möchte vorher einfach die Dinge ein bisschen ansprechen, die so rund um dieses Thema Nachfolge in diesem Text sind. Wir fangen an mit der Ankündigung des Todes Jesu. Das erste Mal redet Jesus davon, dass er sterben wird. Und er ist ganz offen. Er sagt, was sein wird. Er sagt, was kommen wird. Kurz vorher hat er die Jünger gefragt, was glaubt ihr, was die Menschen sagen, dass ich bin, oder was glaubt ihr, dass ich bin? Und der Petrus, mein spezieller Freund in der Bibel, weil er mein ganzes Wissen Dingen so ähnlich ist, du bist der Messias. Und jetzt sagt Jesus, was sein Weg wird. Und Petrus nimmt Jesus zur Seite und sagt, Jesus, das kannst du nicht sein. Es kannst du nicht sein, dass du stirbst, du bist doch der Messias. Wir haben doch auf dich gewartet, dass du uns erretten wirst. Er hat ein falsches Verständnis gehabt. Er hat ein anderes Verständnis von Errettung gehabt. Und jetzt kommt der Hammer. Was sagt Jesus zu ihm? Er sagt nicht, der Petrus, komm, beruhig dich. Sondern er sagt, weg mit dir, Satan. Versetzt euch einmal in die Lage des Petrus hinein. Er hat es gut gemeint mit Jesus. Er wollte doch diesen Messias noch länger haben. Und hat ihn deshalb so angesprochen. Und Jesus sagt zu ihm, geh weg. Nun ist es vielleicht für uns eine schwierige Situation, auch das zu verstehen, aber Petrus braucht es ein Stück weit auch,
wirklich zurechtgewiesen zu werden. Jesus schwächt es dann auch ein Stück weit ab und sagt, was Petrus, es geht jetzt nicht um dich, der du der Teufel sein sollst, sondern du hast ganz einfach in menschlicher Weise gedacht. Es erinnert mir ein Stück weit an die Situation, wo Jesus in der Wüste war, wo der Teufel ihm auch eigentlich das so ein bisschen aus der Hand nehmen wollte, seinen Weg, wo er gesagt hat, Jesus, du kannst doch das, mach doch aus den Steinen Brot, spring von dem Tempel runter, die Engel werden dich halten und so weiter. Und der Petrus möchte auch, und da ist der Satan dahinter, den Weg, den Gott vorgegeben hat, den Weg des Messias, den Weg des Erretters, auch den Weg Einhalt gebieten. Jesus oder Petrus, der Checker, er hat gewusst, worum es geht. Oder er hat sich zumindest gedacht. Und interessanterweise in einigen Übersetzungen steht, wo Jesus sagt, geh weg, Satan, geh hinter mich. Geh an die richtige Position. Nicht vor mich, zeig mir nicht den Weg, sondern geh hinter mich. Und da kommen wir ein Stück schon in unser Thema hinein, in das Nachfolge, an der richtigen Position zu sein. Ich springe über den Text jetzt hinweg, über die Nachfolge. Ich gehe zu dem, wo es in Kapitel 9, Vers 1 heißt, ich versichere euch, einige von euch, die jetzt hier sind, werden nicht sterben, ehe sie das Reich Gottes in seiner Macht kommen sehen. Nun, der Text ist vielleicht nicht ganz so verständlich, ist auch für die Bibelausleger nicht ganz so einfach zu erklären. Und vielleicht sind manche Dinge, die wir einfach in der Bibel akzeptieren müssen und sagen können, können wir nicht hundertprozentig verstehen. Es kann hier um das Thema Verklärung gehen. 6 Tage nach diesem Ereignis wurde Jesus verklärt. Wir kennen die Geschichte. Es kann sein, dass es geht um die Auferstehung, um die Himmelfahrt, wo Jesus den Tod überwunden hat, wo er in die Herrlichkeit Gottes zurückgegangen ist. Es kann sein, dass es um Pfingsten geht, um das, wo der Heilige Geist in diese Welt gekommen ist, ganz eine wichtige Zeit. Und es könnte sein, dass es um die Wiederkunft Jesu geht. Manche dieser Dinge grenzen sich vielleicht ein bisschen aus, weil Jesus schon vorher gesagt hat, dass erst lange Zeit später wiederkommen wird. Er hat selber darauf hingewiesen, dass Jesus erst später wiederkommen wird. Und die Verklärung wäre kurz nach dem, was jetzt gewesen ist. Auferstehung, Himmelfahrt, Pfingsten bleiben vielleicht noch über. Das waren eigentlich nur so Dinge, die rundherum sind. Darum habe ich sie jetzt vorgezogen, weil das Thema heute ist Nachfolge, Klammer, der Preis. Ich möchte mir mal Gedanken darüber machen, was Nachfolge überhaupt bedeutet. Ganz interessante Texte in der Bibel. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwester und dazu zu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Lukas 14, 26. Oder eine andere Stelle, Lukas 18, 22. Als Jesus das hörte, sprach er zu ihm, es fehlt dir noch eines, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. So wirst du deinen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Oder aus Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ich habe mir Gedanken gemacht, wirklich, was bedeutet Nachfolge? Bedeutet Nachfolge, Essen und Leben, sich so einzusetzen für arme Leute, für Leute, die Hilfe brauchen, sicher gehört auch zur Nachfolge. Bedeutet Nachfolge, Jesus nachzulaufen, ihm nachzuhecheln, die Zunge heraushängen zu haben, dass wir ihm nachkommen? Das erinnert mich so an manche Bergtouren, wo ich mit Leuten gegangen bin, die das so richtig gewöhnt sind und die dann immer weit vorne waren und ich bin dann zum Schluss fast auf allen Vieren nachgekommen. Ist es das, was ihr denkt, was Jesus möchte für Nachfolge? dass er möchte, dass uns die Zunge raushängt und wir eigentlich immer wieder das Gefühl haben, wir erreichen nicht das, was wir erreichen sollten. Ist das Nachfolge? Wenn wir diesen Vers lesen, wo es heißt, dass man Vater und Mutter hassen soll, nun, da müssen wir ein bisschen tiefer gehen und nachdenken darüber, dass Hassen nicht das bedeutet, was wir uns unter Hassen vorstellen, sondern dass es eigentlich, dass es nicht um Verschmähen geht, sondern um ein Zurückstellen. Ein Zurückstellen um Gottes Willen. Oftmals habe ich das Gefühl, und oftmals habe ich es auch bei mir gesehen, und es ist immer wieder, dass Nachfolge mit Aktionismus verwechselt wird. Wir müssen möglichst viel tun. Mindestens einmal die Woche bei Essen und Leben zu sein, weil dann sind wir die richtigen Nachfolger. Stimmt's? Nicht so. Ich habe Falsches gesagt. Es geht nicht ums Nachfolgen in diesem Sinn, ums Hecheln, ums Tun, um Aktionismus. Er hilft uns nicht. Dieser Aktionismus hilft uns nicht. Nachfolge bedeutet für dich und für mich, Jesus an der richtigen Position in meinem Leben zu haben. Jesus hat zu Petrus gesagt, geh weg, Satan, geh hinter mich. Das ist deine Position. Und wenn wir von Nachfolge sprechen, dann geht es in deinem und in meinem Leben darum, Jesus an der richtigen Stelle in deinem Leben zu haben. Wo ist Jesus? Die meisten von uns, oder alle, ich kenne nicht alle wirklich, aber die haben Jesus als persönlichen Herrn und Heiland aufgenommen. Das ist etwas, was wir auch immer wieder den Leuten anbieten. Jesus möchte in deinem Leben sein. Und somit ist Jesus in uns. Jesus in uns und Jesus auch der, der uns vorangeht. An der richtigen Stelle. Eine Geschichte, die mir immer wieder gefällt und die wir alle kennen. Maria und Martha. Jesus kommt vorbei und ist zu Gast bei Maria und Martha. Und die Martha, so eine richtige Nachfolgerin, die arbeitet in der Küche und die macht und die tut und die schaut, dass alle Leute versorgt werden. Und ich denke, die meisten von uns verstehen das sogar. Jetzt haben wir Gäste, jetzt müssen wir doch den Gästen auch etwas anbieten können. Martha arbeitet. Martha hat Aktionismus. Was macht Maria? Sie sitzt zu Jesu Füßen. Und ich kann die Martha nur zu gut verstehen, dass sie mal irgendwann sagt zu Jesus, jetzt sag doch der faulen Tante, dass sie auch etwas tun soll. Und sie hätte erwartet, dass Jesus zu Maria sagt, komm, hilf, mach auch was. Weil du willst ja auch eine Nachfolgerin sein. Was sagt Jesus? Jesus sagte zu Martha, meine liebe Martha, und auch allein diese Ansprache, also diese Anrede, ist für mich so schön. Meine liebe Martha. Er sagt ja, du, in dem, was du tust, ich hab dich lieb. Du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist es doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist. Und ich werde es ihr nicht nehmen. Was hat Maria gemacht? Maria hat sich zu Füßen Jesu gesetzt. Und was immer das für dich bedeutet, dich zu Füßen Jesu zu setzen, diese enge Gemeinschaft mit ihm zu haben. Jesus will es dir nicht wegnehmen. Im Gegenteil, er sagt, das ist das Wichtige, das ist das Wesentliche. Nicht Essen und Leben. Das ist wichtig. Aber das Wesentliche ist, bei Jesu Füßen zu sein. Und ich bin so dankbar, euch ein bisschen zu kennen und mit gutem Gewissen auch das sagen zu können. Dass es wichtig ist, die Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und dann bist du an Jesu Seite. Dann bist du zu Jesu Füßen. Und dann kannst du sagen, von allen Seiten umgibst du mich. Und ich frage mich immer wieder für mich, für dich, für uns alle, was bedeutet das, wenn Jesus uns von allen Seiten umgibt? Was bedeutet das, wenn wir zu seinen Füßen liegen? Kennst du das? Kennst du diese enge, innige Gemeinschaft mit Jesus und die nicht aus dir kommt, nicht aus einem Muss von Bibellesen, einem Muss von Beten, einem Muss von irgendetwas zu tun, sondern in der Gemeinschaft mit Jesus zu leben? Ich kann mir von mir sagen, ich fühle mich wohl, wenn ich etwas tue. Ich fühle mich wohl, wenn ich Aktionen setze, wenn ich sagen kann, ach, das habe ich gemacht. Und ich muss es lernen, immer wieder auch zu den Füßen Jesu zu gehen. Nachfolge. Was ist Nachfolge? Und ich möchte es mal wirklich minimieren auf das. Nachfolge bedeutet, am richtigen Platz bei Jesus zu sein. Und alles, was daraus wird an Aktionen, das kann nur daraus etwas werden. Umgekehrt sind wir falsch dran. Wenn wir glauben, etwas tun zu können, etwas tun zu müssen, um Gott näher zu sein, um Gott richtig nachzufolgen, dann sind wir völlig falsch dran. Ich bin der Meinung, und ich habe das für mich in meinem Leben erfahren dürfen, nach langen Jahren erfahren dürfen, dass es für mich bedeutet, zu Füßen Jesu zu sitzen und aus dieser Gemeinschaft mit Gott zu anderen Dingen zu kommen. Zu Dingen, von denen die Bibel auch spricht. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Gerade in der christlichen Welt ist diese Aussage meiner Meinung nach so oft so falsch verwendet worden. Selbstverleugnung bedeutet vielleicht für den einen oder anderen zu sagen, ich bin nichts, ich kann nichts, ich bin sowieso der Letzte. Natürlich würden wir das nie sagen als Christen. Wir würden natürlich den Paulus in den Vordergrund nehmen, dass wir nur etwas sind aus Christus heraus. Stimmt. Stimmt, und das ist die Wahrheit. Aber Selbstverleugnung, auch hier heißt es wieder ganz einfach, Verzicht auf die eigene Führung. Das heißt nicht, dass wir nicht denken dürfen, das heißt nicht, dass wir nicht planen sollen, dass wir uns nicht Gedanken machen sollen, wie geht es in unserem Leben weiter, wie geht es in der Gemeinde weiter, wie geht es in unseren Diensten, die wir haben, weiter. Das bedeutet aber trotzdem, Jesus in den Vordergrund zu stellen. Ich durfte letzte Woche in Urfa predigen zu dem Thema Turmbau zu Babel. Es war ein ganz interessantes Thema für mich, aber da ist mir eines so aufgefallen, dass wir oft, und ich, vielleicht sollte ich mehr von mir sprechen, einen Turm baue, einen Turm zur Selbstverherrlichung, einen Turm, der bis in den Himmel reicht. Und das hat mich so fasziniert zu lesen, da in diesem Text in der Bibel, und lese es mal nach, wenn es euch interessiert, wie die Menschen den Turm gebaut haben, dann hat Gott gesagt, lass uns mal hinuntersteigen und schauen, was die da unten machen. Ja? Die haben gedacht, sie bauen einen Turm in den Himmel, aber Gott, bildlich gesehen, musste hinuntersteigen. Wir bauen oft Türme, wir bauen oft etwas aus uns selber heraus. Und viele Jahre später gab es einen zweiten Bau, den Tempel. Der ist etwas geworden, der Bau. Warum? Er war von Gott beauftragt. Und da ist mir für mich persönlich so das auch wichtig geworden, was mache ich in meinem Leben? Baue ich Türme oder baue ich Tempel? Aber zurück zu unserem Thema Selbstverleugnung. Selbstverleugnung heißt auch, und das waren ganz gute Gedanken auch im Internet mal nachzuschauen, einfach das Wort Selbstverleugnung reinzugeben, kommen ganz interessante Sachen raus. Aber eines ist auch gestanden, Selbstverleugnung ist bereit sein für die Verfügung eines Höheren. Und ich glaube, Das ist das, was Jesus von uns möchte. Jesus hat dich und mich wunderbar gemacht. Glaubt ihr, dass er will, dass wir das verleugnen? Aber er möchte, dass wir uns hinter ihn stellen, an unsere richtige Position. Ein weiterer Text, der hier steht, der nehme sein Kreuz auf sich. Wenn wir diesen Text lesen, zumindest ist es mir immer wieder so gegangen, dann was fällt uns ein? Meistens das Kreuz Jesu. Aber was steht hier? Wir müssen genau lesen. Es steht nicht hier, nehmt mein Kreuz auf euch, sondern nehmt euer Kreuz auf euch. Jesus möchte einen Weg mit uns gehen. Er möchte, dass wir in seinem Rahmen bleiben, an unserer richtigen Position. Wenn hier steht, das Kreuz auf sich zu nehmen, dann ist mein Kreuz nicht dein Kreuz nicht mein Kreuz, sondern jeder hat sein eigenes Kreuz. Um das zu definieren, was das sein soll, ob es Kreuz genug ist, das obliegt nicht uns. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir als Christen meinen, es muss möglichst schwer sein. Weil wenn es schwer ist, dann ist es richtig. Vielleicht habt ihr mal dieses Anspiel von Erik Berlin und seiner Frau gesehen, wo es darum geht, einen Dienst in einer Gemeinde zu tun und wo er sagt, ah, ich weiß nicht mal genau, was es war, ah, das würde ich so gern machen, aber das kann nicht richtig sein, weil das macht mir ja Spaß. Es muss doch irgendetwas sein, was uns nicht Spaß macht, es muss doch irgendetwas sein, worunter wir leiden, weil sonst ist es kein richtiger Dienst. Sonst nehme ich nicht das Kreuz auf mich. Ein Kreuz muss, wie gesagt, auch schwer sein. Was möchte Jesus dir und mir sagen mit diesem Text? Er möchte dir nicht sagen, es geht im Christentum ums Leiden. Es geht darum, dass es dir möglichst schlecht geht. Das ist nicht die Art von Jesus. Er möchte dir und mir sagen, gehe den Weg, den ich für dich vorgesehen habe. Und das ist die Frage, die du dir stellen musst. Bin ich auf diesem Weg? Heißt das, das Kreuz, das, was Jesus für mich vorgesehen hat, auf mich zu nehmen? Und manchmal geht es vielleicht durch schwere Zeiten. Manchmal ist es vielleicht wirklich schwierig in deinem Leben. Sei es Krankheit, sei es andere Nöte, die du hast. Wir sind als Christen davor nicht gefeit. Aber eines müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen. Ganz praktisch in Erinnerung rufen. Auch wenn es in deinem und in meinem Leben vielleicht manchmal schwer ist, Gott ist gut. Gott ist gut. Gott ist da. Wir haben gerade diese Woche Dinge erlebt, die vielleicht nicht ganz so schön sind, ohne ins Detail zu gehen, die uns jedenfalls doch etwas Schwierigkeiten bereitet haben. Und wir haben gemerkt, wie gut Gott ist. Ich musste mich für die Predigt vorbereiten, Gott hat geholfen. Und am Abend haben wir eine Predigt gehört, wo es einfach rausgekommen ist, ganz klar, egal wie die Umstände sind, in denen du bist, Gott ist gut. Wenn die Umstände nicht gut sind, Gott ist gut. Und wenn ihr euch nichts merkt von dieser Predigt, geht nach Hause in dem Wissen, Gott ist gut. Vielleicht fällt es dir schwer, das zu glauben im Moment. Warum? Warum ist das passiert? Warum geht es dort nicht richtig weiter? Warum habe ich in meiner Arbeit Schwierigkeiten? Oder was immer es auch ist in deinem Leben. Denk dran, Gott ist gut. Und Und das ist so wunderbar, wenn wir auch diese Texte lesen, wenn wir wissen, dass es durchaus sein kann, dass wir unser Kreuz tragen müssen und dass dieses Kreuz schwer ist. Jeder von uns trägt sein Kreuz und dass dieses Kreuz schwer ist. Denkt dann, Gott ist gut. Wir wollen im Rahmen Gottes leben. Wir wollen in dem leben, was Gott für uns vorgesehen hat. Und das kann wirklich schwer sein. Aber wir wollen daran denken, Gott ist gut. Und ihr kennt alle das Lied von guten Mächten wunderbar geborgen. Und da heißt es in einer Strophe: Und reichst du uns den schweren Kelch, des bitteren Leids gefüllt, bis an den höchsten Rand. So nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Aus deiner guten und geliebten Hand. Das hat Bonhoeffer geschrieben. Und wir wissen, er war im KZ, wir wissen, er wurde kurz vor Kriegsende umgebracht. Gott ist gut. Wir nehmen ihn dankbar. Aus deiner guten und geliebten Hand. Und ich glaube, das ist das, was wir nie vergessen dürfen. Gott ist gut, Gott hat uns lieb, auch wenn wir durch Täler durchgehen. Es heißt in diesem Text weiter:
Wer aber sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verliert, wird es retten. Und er wird seine Seele gewinnen.
Ich glaube nicht, dass wir hier alle dafür da sind, um irgendwann als Märtyrer zu sterben. Und wenn du mich heute fragen würdest, wärst du bereit, als Märtyrer zu sterben? Muss ich eine Antwort geben? Ich möchte es jetzt nicht. Aber ich weiß, Gott ist gut. Und Gott lässt sich, und das haben wir, und ich denke, das kennt jeder von uns, dass wir in schweren Zeiten vielleicht Gott in ganz besonderer Weise erleben. Dass er sich uns offenbart, dass er uns näher kommt. Wichtig ist eines, dass wir aus diesem Text nicht irgendwie herauslesen, dass wir uns durch Nachfolge den Himmel verdienen können. Wir wissen alle, wir sind aus Gnade gerettet. Wir wissen alle, dass wir nichts dazu beitragen können, dass wir gerettet sind. Ich frage mich, warum leben wir manchmal anders? Warum leben wir manchmal so, als ob es an uns liegen würde, dass wir gerettet werden? Ich merke schon bei dem einen oder anderen die Gedanken, ja, aber wie soll denn mein Leben als Christ ausschauen? Wenn wir uns plagen, wenn wir uns mühen, wenn wir vielleicht oder oft, so wie ich es aus meinem Leben kenne, traurig sind über unser Versagen. Dass wir wieder genau dort fallen, wo wir schon die letzten 15 Jahre oder 5 Jahre oder 20 Jahre gefallen sind. Wenn die Sünde uns wieder übereilt. Und wir nicht wirklich oder glauben, nicht wirklich vorwärts zu kommen in unserem Leben. Was heißt das dann? Sollen wir dann mehr arbeiten, mehr tun, um, so habe ich es versucht, wieder mit Gott ins Reine zu kommen, um einen gewissen geistlichen Level zu erreichen wieder, um so zumindest ein Stück wieder in die Richtung Gottes zu kommen? Wir können einen Turm bauen. Und selbst wenn wir glauben, er kommt, geht in den Himmel. Gott wird immer herunterkommen und schauen, was wir machen. Und was bietet er uns an? Er bittet uns nicht an, tu noch mehr, sondern er bittet uns an, komm, setz dich zu meinen Füßen. Denn dort ist der Ort der Geborgenheit, denn dort ist der Ort des Aufladens. Und von dort aus, und nur von dort aus, kannst du mir nachfolgen. Das ist der Startpunkt. Das ist die Kraftquelle. Das ist das, worum es geht in der Nachfolge. Wenn wir anfangen, oder wenn wir denken, wir können aus uns heraus Gott nachfolgen, dann sind wir zum Scheitern verurteilt. Nachfolge ist nur aus der Gemeinschaft mit Gott möglich. Bei der Nachfolge geht es nicht um Aktion, um Aktionismus, es geht nicht um persönliche Leistung. Und ich möchte dich aufrufen. Wenn du sagst, Nachfolge, ich weiß nicht, was das für mich persönlich bedeutet. Oder vielleicht sogar, wo du sagst, ich weiß nicht, wie ich Gott besser nachfolgen kann. Dann möchte ich dich einladen. Nicht ich, sondern Jesus möchte dich einladen. Und sagt, komm zu meinen Füßen. Das ist der beste Ort. Und von dort weg, und nur von dort weg aus, kannst du mir nachfolgen. Nimm diese Einladung Christi an. Nimm sie an, wenn du vielleicht in deinem Leben dich oft schon gefragt hast, wie kann ich Gott besser nachfolgen? Und du kannst tun, was du willst. Du wirst es nicht schaffen. Es geht nur von Jesu Füßen aus. Und dann sind die Dinge, die vielleicht auch kommen können, auch möglich für uns, sie durchzutragen.